ARD Sounds.
Hey ihr lieben Leute, ein kleiner Hinweis von mir noch, bevor gleich die Folge losgeht. Und zwar wurde die Folge mit Riccardo Simonetti, die ihr gleich hört und auf die ihr euch absolut freuen solltet, vor dem Anschlag auf den CSD aufgenommen. Und das ist mir wichtig zu sagen, deswegen spielt der Anschlag keine Rolle im Gespräch. Freut euch trotzdem darauf, was ihr gleich hört und bitte bleibt gesund und vor allem lieb zueinander.
Das ist Wie geht's?
Riccardo Simonetti.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's? Diesmal mit Riccardo Simonetti. Riccardo ist Entertainer, Autor, Moderator und Aktivist und ich freue mich sehr, sehr darauf, heute in seine Welt einzutauchen und zu verstehen, wie er all die Sachen unter einen Hut bringt und welche Widerstände vielleicht auch aus diesen ganzen Sachen entstehen. Deswegen, lieber Riccardo, vielen Dank, dass du da bist. Wie geht's dir an diesem frühen Morgen?
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute. Eigentlich geht's mir gut. Ich habe immer das Gefühl, wenn der Wecker so ganz früh klingelt und man direkt so eine lange Liste an To-Dos hat, dann bin ich erstmal abgeturnt und denke mir, oh, was für ein Tag wird das wohl werden? Aber ich finde, wenn man dann mal mittendrin ist, merkt man auch, wie produktiv man ist, wenn man schon so früh auf den Beinen ist und Dinge erledigen kann. Also so, das, ja, der Tag ist einfach so viel produktiver, wenn man früh aufgestanden ist.
Das stimmt, ja. Wir können das ja mal ganz transparent sagen. Wir sprechen hier heute um 7.30 Uhr. Das hat für uns beide gut gepasst. Du hast Termine, ich habe auch noch Training. Bist du jemand, der dann auch sofort funktioniert, wenn der aufsteht? Oder brauchst du eigentlich erstmal so ein bisschen Zeit, so Art Slow Morning, um in den Tag reinzustarten?
Also wenn ich es mir aussuchen kann, wenn ich quasi die Möglichkeit habe, meinen Tag selber zu gestalten, dann würde ich auf jeden Fall einen Slow Morning haben. Ich habe mir auch mal vorgenommen gehabt, vor 10 Uhr morgens nichts Berufliches zu machen, sondern vor 10 Uhr morgens alle anderen Sachen auf meiner To-Do-Liste abzuhacken, selber zum Sport zu gehen und dann erst um 10 anzufangen mit all meinen Terminen. Das klappt nicht so gut. Also das klappt nicht so gut. Mein erster Termin heute war um 6.45 Uhr.
Wow.
Deshalb den Zahn habe ich mir dann schnell ziehen dürfen. Aber wenn ich selber mal so einen Tag zur Verfügung habe und den freigestalten kann, dann würde ich schon bevorzugen, einen ruhigen Morgen zu haben. Weil ich finde, wenn man morgens gestresst ist, dann färbt das deinen ganzen Tag ein. Wenn du morgens aufstehst, zum Beispiel, weil du verschlafen hast, dann rennst du den ganzen Tag deiner Verantwortung hinterher. Und wenn du morgens irgendwie mit dem falschen Fuß aufstehst, wie man so schön sagt, dann finde ich, bleibt das irgendwie unterschwellig immer so im Gefühl drin.
Ja, das kenne ich total. Ich hab mal ausprobiert, fällt mir gerade ein, könnte ich eigentlich mal wieder machen. Ich habe mal für eine längere Zeit quasi mir vorgenommen, die erste Stunde nach dem Aufstehen nichts mit Handy so zu tun zu haben. Weil ich so mir so eingeredet habe oder mal versuchen wollte, dass ich so nach dem Aufstehen mal bewusst einfach so in den Tag starten wollte, ohne dass ich schon von irgendwelchen Nachrichten, arbeitstechnischen Dingen oder auch vom Weltgeschehen so beeinflusst werde und erstmal so der meiner Stimmung die Chance geben wollte, sich selbst zu entwickeln für den Tag.
Und wie hat's geklappt?
Ich glaube, am Anfang war es gar nicht so schlecht. Also ich habe mich gut gefühlt, aber irgendwie ist mein Job dann doch so ein bisschen damit verbunden, dass man halt so, ja, einfach spontane Termine auch reinbekommt und dann spontan auf irgendwas reagieren muss. Und wenn man dann halt erstmal sich nicht mit dem Handy beschäftigt, sondern erstmal nur mit sich selber, dann kam das schon das ein oder andere Mal vor, dass man vielleicht dann zu spät oder so gekommen ist. Deswegen habe ich es über den Haufen geworfen. Aber, ja, sag mal.
Die wahre Frage ist doch, wenn du morgens eine Stunde nicht aufs Handy guckst, was machst du dann, wenn du auf Toilette sitzt? Weil ich finde, so morgens im Bett liegen und nicht auf sein Handy gucken, das kriegt man hin. Aber wenn du deinen morgendlichen Toilettengang hast, da nicht aufs Handy zu gucken, ist dann schon, dann musst du dich mit deinen eigenen Gedanken beschäftigen. Und wer will das um 7 Uhr morgens?
Auf Toilette vor allem. Ja, ja, da habe ich gerade gar keine Antwort drauf, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, was ich gemacht habe. Aber ich weiß,
so Doku gespielt.
Entweder so Doku gespielt oder ganz klassisch, wie mein Vater das auch immer gemacht hat, die Zeitung mitgenommen.
Aufs Klo? Weiß.
Ja, das hat der immer gemacht. Ich habe das nie gemacht. Aber das war so richtig Me-Time für ihn.
Das ist ja auch so ein Phänomen, weil du gerade Me-Time für ihn sagst. Ich habe mal gelesen, dass Männer tendenziell öfter aufs Klo gehen und länger dort verweilen, obwohl sie vielleicht gar nicht unbedingt aufs Klo müssen, beziehungsweise wären sie vielleicht auch nach ein paar Sekunden schon fertig, aber weil sie in ihrem Alltag nicht das Werkzeug haben zu sagen, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich brauche eine Pause, ich bin überfordert. Und deshalb sagen sie häufiger, ich muss aufs Klo. Also zum Beispiel, wenn sie mit der Familie sind oder auf der Arbeit sind und irgendwie das Gefühl von Überforderung fühlen, gehen sie aufs Klo und sagen, ich muss aufs Klo, damit sie kurz ihrem Alltagsproblem entfliehen können. Fand ich schon ziemlich krass, muss ich sagen.
Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich traurig, oder?
Ja, also ich finde, es verdeutlicht so ein bisschen, wie viel Druck auf Männern lastet. Also ich habe mich zum Beispiel, ich habe ja ein neues Buch geschrieben, das kommt im Herbst raus, das heißt, wann ist ein Mann ein Mann? Und da habe ich mich sehr viel mit der Frage beschäftigt, wie sich Männlichkeit verändert hat, so von der Antike bis heute. Und ich finde, so gemeinsamer Nenner ist, dass es schon immer so war, dass Mannsein alleine hat nicht gereicht. Dein Status als Mann hast du immer dann bekommen, wenn du Leistung und Disziplin erzielt hast und du musstest dir deine Männlichkeit immer erarbeiten. Und ich finde, dieser Druck lastet immer noch auf Männern in dem Sinne, dass sie halt in so einem kleinen Gerüst stecken oft und da gar nicht raus können, obwohl das Gerüst selbst gebaut ist, weil nichts würde passieren, wenn man sagt, boah, ist mir gerade zu viel, ich brauche kurz eine Pause. Aber trotzdem haben viele das Gefühl, dass sie sofort ihren Status verlieren, wenn sie auch nur eine Form von Schwäche sich eingestehen. Und deshalb glaube ich, das ist ein sehr kleiner, selbstgebauter Käfig.
Ja, total. Es ist halt diese Zerbrechlichkeit, die nach wie vor irgendwie noch daran gekoppelt ist, dass man als Mann dann das Gefühl hat, nicht dasselbe wert zu sein. Und das finde ich, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist irgendwie voll traurig, das zu hören, weil das bedeutet ja wirklich, dass wir nach wie vor in der Gesellschaft noch nicht so weit sind, dass ein Mann einfach offen sagen kann, ey Jungs und Mädels, mir geht's gerade nicht so gut, ich brauche hier mal eben kurz 2-3 Minuten für mich, damit ich wieder durchpowern kann. Und das finde ich irgendwie, obwohl es so ein banales Beispiel ist, sagt schon relativ viel auch aus noch, ne, wie es um unsere aktuelle Gesellschaft eben so steht, dass man sowas nicht sagen kann, man dann eine Ausrede nimmt, ja, ich gehe mal eben auf die Toilette, damit ich da mal kurz durchatmen kann und ja, keiner sieht, dass ich gerade vielleicht nicht so gut drauf bin, ne?
Ja, total.
Unglaublich. Da gehen wir gleich auf jeden Fall noch weiter drauf ein und auch auf dein Buch auf jeden Fall. Lass uns aber einmal ganz kurz ganz am Anfang beginnen. Wenn meine Infos hier nicht lügen, bist du 1993 in Bad Reichenhall geboren und kannst du uns mal mitnehmen in deine Kindheit, in die Zeit in Bad Reichenhall. Wie war deine Kindheit? Wovon war die geprägt und wie war die geprägt?
Warst du schon mal in Bad Reichenhall?
Mir sagt es was, aber ich habe gerade nicht im Kopf, wie ich mir das vorstellen darf.
Bad Reichenhall ist ein Kurort in Oberbayern, sehr südlich. Ich bin in Berchtesgaden zur Schule gegangen, auf dem Obersalzberg. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, historisch gesehen.
Das sagt mir was,
und, ja. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Es ist ein wunderschönes Fleckchen Erde. Also ich habe selten so viel Schönheit in den Bergen gesehen, wie in dieser ländlichen Region. Aber es ist natürlich auch relativ wenig Angebot da. Also es ist, wenn du jetzt nicht die Sorte Junge bist, die sich mit den Dingen beschäftigt, mit denen sich alle beschäftigen, hast du wenig Alternativen, weil es natürlich ein relativ kleiner Ort ist, der noch sehr traditionell funktioniert. Und ich würde sagen, ich hatte schon eine sehr schöne Zeit dort. Ich bin immer noch super dankbar für die Menschen, die mich begleitet haben, für meine Freundinnen, für meine Familie, die dort noch lebt. Aber es war auch keine einfache Zeit, weil wenn man da halt irgendwie aus dem Raster fällt, man muss jetzt gar nicht ein homosexueller Mann sein, sondern generell einfach, wenn man Dinge anders tut als die Mehrheitsgesellschaft dort, dann fällt man aus dem Raster und den Preis muss man dann relativ schnell bezahlen.
Würdest du, fällt mir gerade ein, so die Frage rückblickend sagen, dass dir eine Großstadt für das, was du damals an Interesse sozusagen hattest, besser getan hätte vermutlich? Oder würdest du sagen, die Probleme, die du und das Anecken, das du damals gespürt hast, das wäre trotzdem da gewesen?
Boah, das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich konnte relativ schnell selbstständig mein Leben im Sinne von als Kind alleine rausgehen, mit den Freunden spielen, alleine in irgendwelche Geschäfte gehen, weil es halt eine kleine Stadt ist und da läuft es halt so. Das ist natürlich auch ein Privileg. Wenn man in der Großstadt ein Kind großzieht, dann ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite finde ich so zum Beispiel Kinder, die in der Großstadt groß werden, die sehen auf dem Weg zur Kita, auf dem Weg zur Schule, sehen die schon so viel von der Welt, sehen so viele Menschen mit unterschiedlichen Körperformen, Hautfarben, sehen gleichgeschlechtliche Paare, sehen Gutes sowie Schlechtes. Und gerade für die Kinder, die ein bisschen vielleicht aus dem Rahmen fallen oder ein bisschen aus dem Raster, aus der Reihe tanzen, die sehen natürlich auch potenzielle Identifikationsfiguren, die ihnen vorleben, hey, auch so kann das Leben aussehen. Und das, glaube ich, ist für Kinder schon extrem wertvoll. Zum Beispiel für mich, ich bin in der Welt groß geworden, da war schwul einfach ein Schimpfwort. Also da wurde das auf dem Schulhof verwendet als Schimpfwort. Das hat nie etwas Neutrales bezeichnet. Also es ging nie darum, dass man mit Schwulsein auch wirklich meint, du bist ein Mann, der andere Männer liebt, sondern es war immer nur als Beleidigung instrumentalisiert. Und ich glaube, wenn ich in der Großstadt groß geworden wäre und zum Beispiel auch mal ein gleichgeschlechtliches Paar gesehen hätte und mir dann erklärt wurde, okay, das bedeutet Schwulsein wirklich, das hätte mir auf jeden Fall viel bedeutet, weil das ist natürlich erst ganz, ganz spät in meinem Leben dazugekommen. Und wenn man sich das so überlegt, also klar, man kann sich das vorstellen, schwuler Junge auf dem Land, ich habe sehr viel Mobbing und Ausgrenzung erlebt. Es gab ganz, ganz viele Menschen, die ein Problem damit hatten, dass ich ein Junge war, der mit stereotypisch femininen Dingen sich umgeben hat. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so gemerkt, als ich Abitur gemacht habe, das war so quasi der letzte Meilenstein, den ich in meiner Heimatstadt erlebt habe, dann meine ganzen Schulfreundinnen, die hatten dann so eine ganze Bandbreite an Erfahrungen, mit denen sie ins Erwachsenenleben starten konnten. Also die hatten den ersten Kuss, die erste Beziehung, die erste Trennung, den ersten Sex, das haben die alles schon hinter sich gebracht und konnten dann mit diesem Repertoire an Gefühlen und Erfahrungen in ihren Erwachsenenleben starten. Ich hatte gar nichts davon. Ich hatte weder meinen ersten Kuss, noch mein erstes Mal, noch eine erste Beziehung. Ich hatte dafür schon ganz viele andere Sachen, aber nichts in meiner romantischen Karriere konnte ich abhaken. Und deswegen bin ich so ins Erwachsenenleben gestartet und habe mich eigentlich gefühlt wie noch ganz am Anfang meiner Reise.
Aber würdest du sagen, du hast diese Erfahrung nicht gemacht, weil du das bis zu dem Zeitpunkt versteckt hast quasi oder weil du auch noch gar nicht genau wusstest, was das für ein Gefühl ist, das du da in dir trägst?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, versteckt habe ich das nie. Ich war auch immer die Sorte Junge, dem man sein Schwulsein angesehen hat. Ist ja nicht bei jedem so, bei mir war das so. Aber dadurch, dass jeder für mich diese Entscheidung getroffen hat, du bist schwul, war das erstmal was Negatives, mit dem ich mich gar nicht verbinden konnte. Ich war immer ich selbst, ich war immer unapologetically ich selbst. Also ich habe mir von niemandem sagen lassen, wie ich zu sein habe. Aber ich habe so das Thema, habe ich immer irgendwie so ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich mir dachte, ich kann es ja hier auch eh nicht ausleben. Also selbst wenn ich für mich erkenne, okay, ja, ich glaube, ich stehe auf Männer, wen date ich denn dann? Also in meinem Umfeld ist da niemand, der dafür in Frage käme. Und deshalb, glaube ich, war das nie so akut. Wenn ich vielleicht in der Stadt groß geworden wäre und ich gemerkt hätte, okay, da gibt's auch potenziell die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen, sage ich jetzt mal, dann hätte ich mich vielleicht dem Thema auch früher geöffnet.
Ja, das verstehe ich total. Lass uns noch mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast es gerade schon gesagt, dass du Mobbing und Ausgrenzung erfahren hast und du beschreibst es auch als eine Zeit, die natürlich nicht die einfachste war und schon viel damit verbunden war, dass Anderssein quasi kommentiert wurde. Kannst du uns mal einmal konkret in diese Zeit mitnehmen? Wie war dieser Alltag dann quasi?
Boah, also dieser Alltag ist schon einfach eine große Herausforderung gewesen. Ich muss immer sagen, wenn Leute mir irgendwie für die Dinge, die ich heute tue, Respekt aussprechen oder so, dann empfinde ich das, was ich heute tue, als verhältnismäßig einfach. Ich habe manchmal das Gefühl, das, was mein Teenie-Ich bewältigt hat, das war eine viel größere Herausforderung. Also es ist halt einfach so, wenn du als Junge auf dem Land anders bist, dann hast du immer einen Scheinwerfer auf dir. Also du kannst nicht unsichtbar sein. Selbst in den Momenten, in denen du dir denkst, bitte nimm mich jetzt nicht wahr, hast du halt immer einen Scheinwerfer auf dir. Und mein Tag hat angefangen, meine Performance hat angefangen, in dem Moment, in dem ich mein Haus verlassen habe, auf dem Weg zum Schulbus, da hat es angefangen. Also so jeder Mensch, der mir entgegengekommen ist, hat mich beleidigt. Jede Begegnung, die ich auf der Straße hatte, war in erster Linie negativ. Ich hatte dann auch das Glück und das Privileg, Freundinnen zu haben, die mir zur Seite gestanden haben. Also ich hatte nie das Gefühl, komplett alleine und isoliert zu sein. Aber es war trotzdem einfach so, dass umso mehr Leute mitmachen bei der Ausgrenzung und bei der Ablehnung, umso mehr denken sie auch, sie hätten einen Freifahrtschein. Wenn alle draufhauen, dann fühlt sich auch niemand mehr verantwortlich dafür, etwas zu verändern. Und bei mir war das dann wirklich so, es war gang und gäbe, dass die Leute, die an mir vorbeigegangen sind, was Abwertendes gesagt haben. Deshalb habe ich als Kind und Jugendlicher immer Kopfhörer drin gehabt. Selbst wenn keine Musik gelaufen ist, konnte ich dadurch so tun, als würde ich es nicht hören. Ich konnte das ausblenden, was Menschen über mich sagen, und habe immer versucht, quasi mir so ein bisschen meinen eigenen Kosmos zu erhalten in meinem Kopf, damit ich das Außen besser ausblenden kann. Aber es war schon schwierig. Also es war schon jetzt nicht irgendwie einfach nur mal einen unangenehmen Spruch am Tag zu hören, sondern es war schon einfach fast jede Person, die an mir vorbeigegangen ist, fast jeder Junge war potenziell eine Bedrohung. Es gab viel körperliche Gewalt, es gab physische Gewalt, Menschen haben dich angespuckt, Menschen haben sich an dir vergangen und dachten aber, es ist in Ordnung, weil ja jeder das macht. So alle, also ist doch normal, dass man dich Schwuchtel nennt, weil es macht doch jeder. Also ist das doch irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Also es ist so irgendwie, das ist irgendwie ein, selbst diejenigen, die dann ausgegrenzt wurden, weil sie anders waren, haben trotzdem auch mitgemacht in der Hoffnung, dass sie dadurch vielleicht ein bisschen an Achtung gewinnen. Weil selbst wenn du eine Mobbing-Erfahrung gemacht hast, könnte es ja deinen sozialen Status heben, wenn du auch noch mitmachst und den Schwulen quasi hänselst, in Anführungsstrichen. Und es war schon eine herausfordernde Zeit. Ich muss aber sagen, für mich war das so, ich habe relativ früh gemerkt, auch wenn ich mich verstelle oder versuche, denen zu gefallen, ich kann es nie richtig machen. Also so, die Leute stören sich daran, dass ich außergewöhnliche Klamotten anhab, dann ziehe ich Klamotten an, die vielleicht unauffälliger sind, und dann ist es auf einmal die Art, wie ich gehe. Dann versuche ich mir einen anderen Gang zuzulegen, und dann ist es die Art, wie ich spreche. Also ich habe einfach gemerkt, egal was ich tue, ich kann dem gar nicht gerecht werden, und irgendwann habe ich auch aufgehört, es zu probieren. Ich habe es relativ schnell aufgehört zu probieren, muss ich sagen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist einfach nicht mein Naturell. Ich kann mich nicht verstellen und ich möchte mich auch gar nicht verstellen, und wenn man das nicht tut, selbst wenn das Leben dann schwierig ist, ist man trotzdem süchtig nach dem Gefühl, man selbst zu sein. Wenn man es einmal geschmeckt hat, wie sich das anfühlt, man selbst zu sein, dann nimmt man es auch in Kauf, von anderen Leuten nicht gemocht zu werden, weil man sich selber lieber mag als die Meinung und die Anerkennung von anderen. Und dadurch, dass ich dann auch immer ich selbst war und mich auch nicht verändert habe, nur weil andere Leute das von mir wollten, habe ich auch ganz viele tolle Menschen in mein Leben gezogen. Ich hatte immer Freunde, ich war nie allein. Ich hatte immer Freunde, vor allem Freundinnen, die sich total dazu hingezogen gefühlt haben, dass ich eben mich nicht unterbuttern lasse, sondern mein eigenes Ding mache. Und deshalb hatte ich immer Menschen, die sich zu mir hingezogen gefühlt haben, die vielleicht auch eine Scheibe von diesem Selbstbewusstsein wollten und die auch auf mich aufgepasst haben. Und auf mich aufgepasst haben nur Frauen. Also so, ich hatte meine ganze Schulzeit über nur Freundinnen, und die wären für mich in den Krieg gezogen. Die haben alles gemacht. Die hätten sich für mich geprügelt. Die haben sich mit den bösen Jungs in der Schule angelegt. Die haben auch wirklich viel riskiert. Die haben mit ihren Boyfriends Schluss gemacht, wenn der irgendwas Abwertendes über mich gesagt hat. Wow. Also die sind wirklich für mich an die Front gegangen, und da bin ich bis heute super dankbar für und bin auch bis heute noch super gut mit denen befreundet.
Wow. Ja, ich glaube aber, das, was du gerade gesagt hast, in all der ganzen Tragik, die da jetzt sicherlich mitgeschwungen ist und zu Recht mitgeschwungen ist, ist es trotzdem, glaube ich, irgendwo eine ganz tolle und eine schöne Erkenntnis, dass du halt schon sehr früh wusstest, wer du warst und wo du hin willst und was du vom Leben möchtest, weil es gibt ja so viele Jugendliche, so viele Kids, die ewig lang auf der Suche sind und versuchen, irgendwem hinterher zu eifern und irgendwas zu machen, was sie gar nicht sind, eben weil vielleicht andere Leute das machen. Und ich glaube, die Tatsache, dass du, oder zumindest stelle ich mir das gerade so vor, dass du sehr früh, auch wenn es mit Ausgrenzung und Mobbing zu tun hatte, aber trotzdem gemerkt hast, dass du weißt, wer du bist und was du möchtest, das ist ja viel wert für ein Leben, oder?
Ich glaube, es ist viel wert, wenn man mutig genug ist, es auszuprobieren. Weil ich wusste schon relativ schnell, wohin ich will, weil ich auch das Gefühl hatte, mein Leben war einfach extremer. Also zum Beispiel, ich bin mir sicher, du hast als Kind angefangen, Fußball zu spielen und hast gemerkt, oh, da bin ich irgendwie gut drin. fühlt sich gut an, mache ich weiter, oder?
Ja, genau so war
es. Ja. Ich habe als Kind auch Fußball gespielt, habe gemerkt, boah, bin ich echt nicht gut drin. Irgendwie macht mir das keinen Spaß, zum Training zu gehen, weil ich bin ja immer schlecht. Also ich bin ja immer schlecht, also warum sollte ich dann irgendwie da dranbleiben? Es macht mir keinen Spaß. Auf der anderen Seite, wenn ich Theater gespielt habe oder solche Sachen gemacht habe, dann gab es immer super viel Anerkennung, super viel Applaus und alle fanden das super. Und egal wie viel ich too much auf dem Pausenhof war, ich war genau das Richtige auf der Bühne. Und deswegen ist es ja irgendwie auch selbstverständlich und natürlich, dass sich ein Kind dann nach so einem Beruf sehnt, weil jedes Kind wünscht sich ja nur einen Ort, an dem es als richtig wertvoll und gut gesehen wird. Und für jemanden, der athletisch ist und der gerne Fußball spielt, ist wahrscheinlich das Fußballfeld. Für jemanden, der eher expressiv ist und irgendwie was Performatives hat, ist es dann wahrscheinlich ein Bühnenberuf. Und ich glaube, wenn man Kindern manchmal so ein kleines bisschen Selbstbewusstsein gibt und sagt so, hey, worauf hast du Lust? Dann würden viel mehr Menschen merken, das und das ist mein Ding. Weil wenn man es nie ausprobiert, dann weiß man es ja auch nicht. Man versucht dann einfach, sich selbst in ein Raster zu passen. Meine Mama erzählt da eine ganz interessante Geschichte. Meine Mama hat ganz lange Schuhverkäuferin. Das ist auch eine Geschichte, die ich in meinem Buch erzähle. Die war ganz lange Schuhverkäuferin und die meinte, so wenn Eltern mit ihren Kindern kommen, so 3-4 Jahre, kurz bevor die in den Kindergarten oder so kommen, dann müssen die immer so eine ganze Liste abarbeiten, was sie so für Schuhe kaufen müssen. Und wenn es darum geht, Gummistiefel zu kaufen, haben die Eltern gesagt, so guck mal, du darfst dir jetzt die Gummistiefel aussuchen, die du jeden Tag mit in den Kindergarten nimmst. Und sie meinte, fast jedes dreijährige Kind ist zu den pinken Glitzergummistiefeln gerannt. Nicht unbedingt, weil jeder Junge Pink toll fand, sondern es ging einfach darum, das waren die visuell am ansprechendsten Gummistiefeln. Daneben standen halt dunkelblaue Gummistiefel, die halt nichts bei einem Kind ausgelöst haben. Die pinken Glitzergummistiefel sahen halt aus wie ein Spielzeug. Deshalb geht fast jedes Kind zu diesen Gummistiefeln. Und die Mädchen wurden danach immer gelobt und gesagt, hey, das hast du richtig toll gemacht. Guck mal, du bist so ein großes Mädchen. Du hast einfach deine eigenen Schuhe ausgesucht und hast direkt die richtige Wahl getroffen. Toll, Motivation, Lob, positives Feedback. Wenn ein Junge das gemacht hat, meinte sie, gab es ganz, ganz viele Eltern, die dann sofort das Kind gerügt haben und gesagt haben, oh nee, jetzt hast du die falsche Wahl getroffen. Und es macht voll viel mit einem kleinen Jungen, weil erst baut man ihn auf und gibt ihm das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, du bist ein großer Junge, du darfst jetzt zum ersten Mal eine eigene Entscheidung treffen. Und dann erklärt man ihm aber nicht die Regeln. Dann soll man auch sagen, du hast die Wahl zwischen den grünen und den blauen Gummistiefeln. Mhm. Aber wenn man sagt, du darfst dir alle aussuchen, die du willst, und dann geht der Junge auch zu den pinken Glitzergummistiefeln und dann sagen die Eltern so, ha, nee, leider hast du die falsche Wahl getroffen. Dann ist das Selbstbewusstsein von diesem Kind sofort wie weggeblasen. Das mag 100%. Jetzt irgendwie wie so ein kleines Beispiel wirken, aber das ist oft der Anfang, weil man merkt, Voll. Okay, wenn ich mutig genug bin, meine eigene Entscheidung zu treffen, dann ist ja auch immer das Risiko da, dass ich die falsche treffe. Und kein Kind will dieses Gefühl haben, die falsche Wahl getroffen zu haben.
Voll. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie das bei dir damals war? Nicht jetzt genau in Bezug auf dieses Beispiel, aber in Bezug auf deine Eltern, wenn eben solche Sachen anstanden. War das dann so, dass sie da total offen waren? Oder war das bei deinen Eltern auch so, dass sie dann versucht haben, im Nachhinein die Regeln zu ändern?
Boah, also eigentlich waren meine Eltern nicht so offen, muss ich sagen. Also ich bin bei meiner Mama groß geworden und meine Mama ist ja auch ein Einwandererkind, wir sind Italiener und da ging es schon auch viel darum, irgendwie über zu performen. Es haben ja viele Menschen mit Migrationshintergrund so, du musst ausgleichen, dass du diesen vermeintlichen Fehler hast, der natürlich kein Fehler ist. Und deswegen ging es schon immer darum, dass du Leistung bringen musst, dass du gut sein musst und dass du schon so sein sollst, wie die anderen dich haben wollen. Und meine Mutter ist auch eine sehr leistungsgetriebene Person, war immer super sportlich, war immer sehr erfolgreich in den Dingen, die sie getan hat. Und ich glaube, das hat sie sich dann für mich auch gewünscht. Und ich glaube, gerade so am Anfang, ich bin auch in einer sehr religiösen Welt aufgewachsen, ich musste Ministrant sein, ich war auf einer christlichen Privatschule. Also ich habe so gemerkt, dass einfach ganz viel Prägung da ist und auch meine Mama nur die Tochter ihrer Eltern ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und da hat sie schon versucht, viel mitzugeben. Aber was meine Mama anders gemacht hat, war, dass meine Mama, die hat mich immer richtig doll geliebt. Und die hat mich auch immer mehr geliebt als das, was ihr beigebracht wurde und auch als die Meinung der anderen Menschen. Und auch wenn sie vielleicht am Anfang versucht hat, mich in so eine Schablone zu drücken, wenn sie gemerkt hat, ich passe da nicht rein, war sie immer offen genug, auch sich davon leiten zu lassen. Also die ersten Jahre gab es vielleicht noch so ein bisschen Reibereien und da hat sie sich auch an den pinken Gummistiefeln gestört. Aber wenn sie dann irgendwann gemerkt hat, boah, ich glaube, der Junge ist einfach glücklicher mit den pinken Gummistiefeln, dann hat sie mich auch die pinken Gummistiefel tragen lassen. Und ich glaube, das habe ich mir als Kind einfach eingefordert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es bei den meisten Eltern so ist. Ich glaube, die meisten Eltern sagen, oh, wenn mein Junge sich die Gummistiefel aussuchen, die pink wären, das würde ich dem nie erlauben. Und wenn es dann aber wirklich so weit ist und man merkt, wie unglücklich das eigene Kind ist oder wie glücklich auf der anderen Seite das Kind ist, wenn es das bekommt, was es will, dann sind, glaube ich, die meisten Eltern eigentlich so, dass sie sagen, ich will meinem Kind das geben, was es glücklich macht.
Ja, voll. Ich glaube, das ist auch, weil wir kommen jetzt auch zu dem Thema, dass es ja eigentlich auf jeden Fall so ist, dass das, was in der Kindheit passiert, natürlich auch sehr prägend fürs Erwachsenenleben ist. Und was ich aber gerade schon so ein bisschen raushöre, ist, dass ich trotz all dieser negativen Einflüsse schon irgendwie so, zumindest familiär, so ein Urvertrauen bei dir ausgebildet hast, eben weil du geliebt wurdest von deiner Mom. Und deswegen mal die Frage jetzt im weiteren Verlauf, mit diesem ganzen Rucksack an im Prinzip negativen Erfahrungen und an Beispielen, die dir auf negative Art und Weise entgegengebracht wurden, wie lief dann diese Teenie-Zeit? Ist es dann so gewesen, dass du, wir haben kurz gerade schon mal angerissen, dass es dann eher versteckt wurde, dass du dann ganz offensiv mit deinen Vorlieben und mit deinen Interessen umgegangen bist? Und welches Feedback hast du während dieser Zeit darauf bekommen?
Also das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich total richtig, weil wenn du selber über dich nachdenkst, du hast dann auch das imitiert, was du vorgelebt bekommen hast. Du hast auch die Zeitung mit aufs Klo genommen, weil dein Papa das so gemacht hat. Und man guckt sich halt viel von seinen Eltern ab und man guckt sich auch ab, wie man geliebt wird. Und meine Mutter hat mich immer geliebt und war immer sehr körperlich, hat mich ganz viel geknuddelt, ganz viel gedrückt, ganz viel geküsst. Und ich glaube, so habe ich ja auch gelernt, Liebe weiterzugeben. Und so liebe ich auch bis heute. Also ich liebe sehr körperlich. Mein Mann wird ganz viel gedrückt, ganz viel geknuddelt. Meine Freunde und Freundinnen eben auch. So war das in meiner Teenie-Zeit auch ein, also das war für mich auch super wertvoll. Ich hatte zwar nie irgendwie eine romantische Beziehung, aber ich habe trotzdem ganz viel körperliche Liebe gespürt. Also meine Freundinnen und so waren super körperlich, wir haben in einem Bett geschlafen, das war irgendwie nie ein Thema, dadurch, dass ich ja auch, glaube ich, nie als männliche Bedrohung angesehen wurde von den Mädchen in meinem Leben, hatten auch die Eltern von denen gar keine Probleme damit, wenn ich irgendwie übernachtet habe, dann haben wir in einem Bett geschlafen. Und ich weiß noch, selbst auf Klassenfahrt, da war das so, ich war mal auf Klassenfahrt und oder auf so einem, es war nicht richtig eine Klassenfahrt, es war ein Klassensprecher-Retreat. Ich war Klassensprecher in meiner Klasse und alle Klassensprecher der Schule mussten zusammen auf so eine Klassenfahrt gehen. Also war ich auch mit ganz vielen Menschen umgeben, mit denen ich jetzt nicht jeden Tag Kontakt hatte, weil das halt der Rest der Schule war, viele große Jungs, und ich sollte dann mit denen in einem Zimmer schlafen. Und die haben sich da total einen Spaß draus gemacht, mit so einem kleinen schwulen Jungen irgendwie in einem Zimmer zu schlafen, haben schon die ganze Zeit mir irgendwie gedroht, was heute Nacht passieren wird, und haben mir so ein richtig unangenehmes Gefühl gemacht. Und das haben die Mädchen mitbekommen. Und die haben einfach gesagt, okay, dann schläfst du einfach bei uns. Und dann bin ich darüber gegangen und habe bei den Mädchen geschlafen. Und dann kamen natürlich die Lehrer, weil die das mitbekommen haben, und meinten so, hey, das geht nicht. Wir haben Männer und, also Jungs und Mädchen haben getrennte Schlafzimmer. Und dann meinten die Mädchen, ja, aber uns stört's ja nicht. Also so, die getrennten Schlafzimmer sind ja nicht da, um die Jungs zu schützen. Die getrennten Schlafzimmer sind ja da, um die Mädchen zu schützen. Also weil man Mädchen ja schützt davor, was passieren kann, wenn zum Beispiel Jungs Zugriff haben zu ihren nächtlichen Schlafzimmern, sage ich jetzt mal. Und die Mädchen haben direkt gesagt, so, aber wir fühlen uns ja nicht bedroht. Also wenn wir entscheiden, dass er bei uns schlafen kann, warum sollte das dann ein Problem sein? Und da merken dann auch die Erwachsenen, dass sie nicht dagegen ankommen. Also so, wenn dann eine Gruppe von 20 Mädchen sagt, wir wollen das aber und stört das nicht und jeder versteht, es ist keine Bedrohung im Raum, dann gehen die auch als Erwachsener irgendwann die Argumente aus und du lässt es dann gut sein. Und so war das dann bei mir auch. Ich wurde beschützt von denen und durfte dann dort schlafen und so war meine Teenie-Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, geliebt zu werden, beschützt zu werden. Ich habe immer Liebe gegeben. Ich habe alles für meine Freundinnen getan und die haben alles für mich getan. Und ich glaube, das ist auch meiner Mutter zu schulden, weil sie mich eben auf so eine Art und Weise geliebt hat. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, so, da ist das für mich so zu so einem, also dieser Performance-Drang, den meine Mutter mir zum Beispiel auch mitgegeben hat, so nach dem Motto, hey, wir haben einen Migrationshintergrund, deswegen musst du besser sein, dich mehr anstrengen, weil du eh schon so ein Päckchen zu tragen hast. Und als quasi auch meine Identität und meine sexuelle Orientierung dazu kam, habe ich natürlich noch mehr das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich auch noch diesen vermeintlichen Fehler, also muss ich in allen anderen Sachen extrem gut sein, damit die Leute mir das verzeihen und mich weiterhin lieben. Also musste ich der beste Schüler sein, ich musste der freundlichste Mensch sein, mein Zimmer musste immer aufgeräumt sein, damit die Leute über meine vermeintlichen Makel hinweggucken. Ich weiß natürlich heute, dass das keine Fehler sind, aber in dem Moment habe ich das als Fehler empfunden und habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwie besser sein, ich muss der Beste sein, damit die Leute mich trotzdem gern haben, auch wenn ich quasi dieses Päckchen zu tragen habe.
Krass. Muss ja auf der anderen Seite aber auch irgendwie schon sehr früh auch eine gewisse Art von Druck erzeugt haben, oder? Wenn du immer das Gefühl hattest, du musstest nicht nur 100% geben, sondern eigentlich immer 110, damit du zumindest erstmal auf den gleichen Stand wie andere kommst. War das, oder hast du das nicht als Druck empfunden in diesem Moment, dieses die ganze Zeit überperformen zu müssen?
Also ich glaube, in dem Moment habe ich Druck als was Positives empfunden. Für mich war Druck, unter Druck formt man Diamanten und Druck war erstrebenswert. Also ich fand es toll, also in dem Moment habe ich es nicht als Belastung empfunden. Irgendwann habe ich dann schon gemerkt, boah, ich bin ganz schön eingespannt und anderen sind es irgendwie nicht. Aber in dem Moment habe ich ja einfach nur versucht, allen zu beweisen, dass ich der Beste bin. Damit ich allen beweise, ich bin's wert, geliebt zu werden. Und ich musste Klassenbester sein. Ich kann dir mal einen Ausschnitt geben. Ich musste Klassenbester sein. Ich musste immer einen Einserdurchschnitt haben. Ich musste einen Einserdurchschnitt halten, damit ich einen Tag in der Woche freigestellt werde von der Schule, damit ich Theater spielen durfte am Landestheater in Salzburg. Also musste ich meinen Notendurchschnitt halten, damit ich einen Tag in der Woche quasi nicht in die Schule gehen darf. Ich habe in zwei Theatergruppen gleichzeitig die Hauptrolle gespielt. Ich habe beim Radio moderiert, meine eigene Radiosendung, als ich 14 war. Und ich habe eine Fernsehsendung moderiert auf, halte ich fest, Bibel-TV. Und war zusätzlich Klassensprecher und Schulsprecher und habe all diese Dinge gleichzeitig gemacht. Also ich hatte eine vollere Woche als meine Eltern, die voll berufstätig waren. Und das habe ich alles versucht unter einen Hut zu bringen, damit ich eben das machen kann, was ich will. Und dieses Gefühl von, okay, du musst so viel leisten, damit du das bekommst, was andere Leute als selbstverständlich haben, nämlich das Privileg, sie selbst zu sein. Das ist halt irgendwie in meinem Kopf immer connected gewesen. So, du kannst nicht einfach du selbst sein, sondern wenn du selbst sein willst, musst du erstmal so viel Vorarbeit leisten, damit alle quasi sagen, okay, jetzt darf er auch komische Klamotten tragen, weil er ja so viel anderes macht.
So viel Besonderes leistet, ja. Es passt ganz gut jetzt in den Kontext rein. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, wo du im Prinzip sagst, ich wollte dahin, wo es den Applaus dafür gab, dass ich so bin, wie ich bin. Wie hast du dich diesem Ziel angenähert? Genau durch diese Sachen, immer der Beste zu sein und immer überperformen zu müssen? Oder wie bist du da hingekommen quasi in diese Welt, wo du einfach nur dich gehen lassen konntest und quasi du sein konntest, ohne Kommentare?
Ja, lustig, ne? Man denkt dann, man kommt an so einen Punkt im Leben, wo man es geschafft hat und reich und berühmt ist und keine Kommentare mehr hört und jetzt ist das ganze Leben besteht nur aus Kommentaren und Menschen, die ihre Meinung zu dir abgeben. Ja, ich glaube, für mich war die erste Erkenntnis, war mutig zu sein, und zu sagen, was ich will. Also so das, ich habe mal so ein Zitat von Madonna gelesen, da war ich noch ein Teenager und die hat mal gesagt, die meisten Menschen im Leben bekommen nicht, was sie wollen, weil sie nicht mutig genug sind zu sagen, was sie wollen und deswegen kriegst du nie, was du willst. Wow. Und das habe ich gehört, da war ich so, okay, dann. Ich werde jetzt jedem Menschen erzählen, was ich will. Ich erzähle jedem Menschen, dass ich berühmt werden will und dass ich das und das machen will. Ich komme auf dem Land, ich habe gar keine Kontakte. Niemand sucht mich. Niemand wartet auf mich. Niemand hat 2010 auf einen schwulen Jungen vom Land gewartet, der jetzt die Fernsehlandschaft erobert. Also muss ich allen erzählen, was ich will, damit ich irgendwann eine Person treffe, die sagt so, echt, das willst du machen? Lustig, ich kenne da jemanden. Und genau so habe ich es gemacht. Ich habe es jeder Person erzählt, jedem Menschen auf der Straße. Jeder, der sich länger als eine Minute mit mir unterhalten und beschäftigt hat, wusste, der will das und das. Niemand hat daran geglaubt, dass ich das auch schaffe, weil jeder Teenager sagt ja irgendwie, ach, ich möchte Popstar sein, ich möchte das sein und ich möchte Fußballprofi werden. Also das hört man ja so oft und die wenigsten Erwachsenen glauben ja daran, dass Kinder, wenn die sowas sagen, das auch wirklich ernst meinen. Aber für ein Kind ist das ja natürlich immer ehrlich und ernst. Und für mich war das so, ich habe das jedem gesagt und habe dann auch gemerkt, so okay, wenn ich offensichtlich ist ja eine gewisse Art von Begabung da, weil ich ja, wie gesagt, ich spiele ja die Hauptrolle im Theater und mir wurden ja Radiosendungen und Fernsehsendungen in irgendwelchen Schulformaten angeboten und irgendwie merkt man ja so, offensichtlich, wenn ich das mache, gibt's Applaus. Wenn ich auf dem Fußballfeld bin, dann wurde ich immer in die Abwehr gesteckt von dem besseren Team in der Hoffnung, dass der Ball nie auch nur ansatzweise in meine Nähe kommt. Und wenn ich aber zu so einer Leseprobe gegangen bin, haben die immer gesagt, okay, du liest die Hauptrolle oder du machst das. Und da habe ich dann natürlich auch gemerkt, es fühlt sich ja gut an. Also es fühlt sich ja gut an, wenn man gesehen wird für die eigenen Talente. Und dann war es für mich halt so, ich habe dann irgendwann in meiner in der 11. Klasse habe ich einen Blog gegründet und das war damals noch nicht wirklich was Professionelles. Damit hat man noch kein Geld verdient. Und ich habe einen Blog gegründet und habe Instagram benutzt, um die Bilder für meinen Blog zu bearbeiten, als Bildbearbeitungs-App. Und so hat das angefangen und ich habe Texte darüber geschrieben, was ich machen möchte im Leben, was ich erreichen möchte im Leben. Und das hat in meinem Umfeld nicht so viel Wellen geschlagen, aber das hat andere Menschen im Internet interessiert. Andere Menschen fanden das super und fanden das spannend, haben mir geschrieben überall aus Deutschland, hey, ich habe deinen Text gelesen, ich möchte das auch machen, voll mutig, dass du das einfach so aufschreibst. Und so hat das dann angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, ich brauche gar nicht unbedingt jemanden, der sagt, so, ich sehe dich, ich besetze dich für etwas, sondern ich kann mir das auch selber geben, indem ich einfach selber mein eigener Boss bin und meine Texte schreibe und ins Internet stelle. Natürlich bin ich dann auch davon abhängig, dass jemand die liest und gut findet, aber ich war zum ersten Mal nicht davon abhängig, dass mich jemand anders bewertet und mir das Label gut gibt, sondern ich konnte einfach selber was in die Hand nehmen und das fand ich sehr wertvoll.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, dieser Blog war ja vielleicht wahrscheinlich in der Nachbetrachtung schon so ein bisschen so dann nochmal dieser ultimative Startkick für das, was danach alles passiert ist. War das denn zu Anfang schon mit dem Hintergedanken, okay, ich möchte Sichtbarkeit, ich möchte Menschen mitnehmen und ich möchte da mal groß hinaus? Oder war das eher so eine Art Tagebuch, so eine Art Gedanken verarbeiten und so Selbsttherapie? Weißt du, wie ich meine?
Es war, glaube ich, beides. Ich kann mich noch erinnern, mein erster Text wurde damals von 30 Menschen gelesen und ich dachte mir, boah, krass, ich bin berühmt. 30 Menschen, ey, wir sind 16 Leute in meiner Klasse, das haben mehr Menschen gelesen, als in meiner Klasse sind, also bin ich berühmt. Das haben Menschen gelesen, die mich wahrscheinlich nicht kennen. In meinem Kopf war ich so größenwahnsinnig, dass ich gedacht habe, das ist ja voll das Riesending, 30 Menschen. Und es war dann so eine Mischung aus beidem. Ich habe meine Gedanken aufgeschrieben für mich selbst und habe natürlich aber auch versucht, irgendwie dadurch gesehen zu werden. Bis heute ist ja auch mein Social Media eine Mischung aus, ich poste Dinge nur für mich, weil ich will ja auch in ein paar Jahren, wenn ich da durchscrolle, sehe, wie mein Leben ausgesehen hat und ich poste Dinge, von denen ich hoffe, dass sie gesehen werden. Und für mich war das am Anfang so das erste oder zweite Jahr, also die ersten ein, zwei Jahre hab ich damit ja null Geld verdient, null, also man hat noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das mal irgendwie ein Beruf sein konnte. Ich wollte zum Fernsehen und ich dachte, okay, ich schreibe auf meinem Blog über meine Träume. Und ich weiß noch, als dann so bei mir bei mir beim Fernsehen hat sich niemand wirklich für mich interessiert. Ich habe schon Praktika beim Fernsehen gemacht. Ich habe da irgendwie gearbeitet. Alle haben mir immer gesagt, hey, du hast Talent, du hast Talent, du hast Talent. Aber halt, wofür? Also so, wo sollte man mich hinstecken? Wo sollte man so einen kleinen, schwulen Jungen irgendwie unterbringen? Da gab es einfach nicht die Formate dafür. Und dann hat Shopping Queen, diese Sendung auf Vox mit Guido Maria Kretschmer, die hat so ein Blogger-Special gemacht und haben dann Blogger gesucht, die da mitmachen und haben sich bei mir gemeldet. Und das fand ich halt so ironisch. Ich habe mich 1000 Mal bei der Sendung beworben und es hieß immer, wir nehmen keine Männer, wir nehmen keine Männer, wir nehmen keine Männer. Hab aufgegeben und irgendwann haben sie dieses Blogger-Special gemacht und haben dann gemerkt, okay, du würdest da jetzt gut passen, haben mich dann angerufen, ich habe das gemacht und das war natürlich für mich eine super, super Plattform, weil ich ja schon so hungrig war, ich habe mich ja mein Leben lang darauf vorbereitet, jetzt in dieser Show zu performen und die meinten auch alle zu mir, boah, du kannst ja richtig gut sprechen, du machst das zum ersten Mal, krass, du machst zum ersten Mal Fernsehen und die wissen ja nicht, dass ich schon 15 Jahre lang Sachen gemacht habe, um mich auf diesen Tag vorzubereiten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, so läuft das im Leben. Du arbeitest ganz lange an deinem Talent und du schleifst an deiner Persönlichkeit und oft wird das nicht gesehen. Und in dem Moment, in dem dann das Vergrößerungsglas auf dich gerichtet ist, kannst du brillieren, weil du dich dein Leben lang darauf vorbereitet hast. So, du bist nicht von Anfang, wenn das, ich versuche jetzt so eine Fußballanalogie zu schaffen, du bist wahrscheinlich auch, du trainierst ja so lange, damit du dann am Spieltag richtig performen kannst. So, das heißt aber nicht, dass du in jedem Training immer super gut bist. Und so war das bei mir auch. Ich habe mein Leben lang mich darauf vorbereitet und als dann diese Show kam, waren alle ganz überrascht, dass du ganz gut bist, obwohl du es jetzt zum ersten Mal machst. Und für mich war das halt, der Unterschied war halt, sie konnten mich dann sofort für andere Dinge besetzen, weil ich ja schon ein Publikum hatte. Ich hatte dann ja schon ein paar Follower und ich hatte dann ja schon ein paar Menschen, die mich gut fanden und Fans. Und man hat schon direkt gesehen, okay, der funktioniert ja bei einem Publikum, weil es hieß ja immer, also als ich beim Fernsehen angefangen habe vor 10 Jahren, da hat man immer gesagt, Randgruppen funktionieren im Fernsehen nicht. Also so Randgruppen funktionieren in Medien nicht und deswegen besetzen wir die nicht. Aber wenn du ja den Beweis schwarz auf weiß hast, dass du ja offensichtlich schon ein Following hast, dann war es dann für die Leute beim Fernsehen auch so, okay, geben wir dem doch mal eine Chance, weil offensichtlich hat er ja Menschen, die ihn gut finden und vielleicht können wir davon profitieren, wenn wir den besetzen.
Spannend. Ich muss nochmal in die Thematik rein mit der Fußballanalogie, weil ich kenne das auch und ich habe den Traum, Fußballprofi zu werden, auch gehabt, seitdem ich, keine Ahnung, 5 oder 6 bin und ich habe jeden Tag trainiert wie ein Verrückter, weil ich wusste, ich will irgendwann und ich werde irgendwann mal in diesen vollen Stadien spielen. Da gibt es keine, es geht nicht anders. Und dann habe ich habe mich darauf vorbereitet und habe dann die Chance bekommen, ein Probetraining zu machen, ne? Und um mich quasi zu beweisen für einen Verein, bei dem es dann wirklich mal möglich gewesen wäre, in vollen Stadien zu spielen. Aber ich zu dem Zeitpunkt, weil du gerade von Vergrößerungsglas gesprochen hast, war nicht bereit, obwohl ich mich so unfassbar doll auf diesen Moment vorbereitet habe und wusste, wenn es passiert, dann bin ich da, weil ich weiß, ich kriege im Fußball nur diese eine Chance. Aber ich war nicht ready, von der Persönlichkeit her ja nicht, vom Mindset her nicht. Und deswegen mal so an dich weitergegeben. Du hast ja trotzdem auch immer wieder mit Absagen bei Shopping Queen, also mit Absagen, mit Negativität quasi zu tun gehabt, wurde es damit konfrontiert. Woher hast du aber die Kraft genommen, dann weiterzumachen? War dieser Wunsch, dieser Traum so groß da am Horizont oder was hat dir die Kraft gegeben?
Versuch dir die Frage noch mal zu beantworten mit deiner Geschichte. Wenn du sagst, du warst bei diesem Probetraining nicht ready, also nehme ich an, dass es erstmal nicht gut ausgegangen ist.
Richtig.
Was hast du dann gemacht?
Ja, ich habe, also zur Wahrheit gehört schon so, dass ich danach meinen Jungs gesagt habe, ich habe das jetzt einmal mal probiert und anscheinend bin ich doch nicht so gut, wie ich selbst denke, aber zur Wahrheit gehört auch, dass ich dann den Knopf umgelegt habe und ich habe gesagt, okay, dann bedeutet das wohl, ich muss noch härter arbeiten, dann bedeutet wohl, ich muss noch intensiver an diesem Traum arbeiten, wenn das, was ich bisher gebracht habe, nicht gereicht hat. Also bei mir hat es dann so auf mentaler Ebene dazu geführt, dass ich eben diesen Traum noch härter, noch stärker verfestigt habe.
Und hast du dann nochmal die Chance bekommen?
Ich habe tatsächlich nochmal die Chance bekommen, auf eine kuriose Art und Weise, aber im Rückblick wahrscheinlich dann trotzdem auch, weil ich mir das einfach verdient habe und eben ja diesen Extrameter gegangen bin. So dieser Extrameter beschäftigt mich in meiner Geschichte und in meiner Karriere sehr doll, ne? Also immer diese dieses Bereitsein, mehr zu tun als alles andere ne? Also auch genau, was du gesagt hast, jetzt nicht im Privaten, sondern vor allem so bezogen auf meinen Sport, auf meinen Beruf, dieses, ich bin ready dafür, mehr zu machen als du, um eben mein Ziel zu erreichen. Kennst du dich, findest du dich in diesem Gedanken wieder?
Ja, und ich finde, das ist auch eigentlich die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast. Also so, woher man die Kraft nimmt, weiterzumachen, woher man die Kraft nimmt, diesen extra Meter zu gehen, ist einfach die Alternativlosigkeit. Mhm. Also so, wenn ich habe mir so gedacht, okay, ich will das jetzt, ich will jetzt diese Karriere haben, weil das ja auch für mich bedeutet, dass ich dann ich selbst sein kann. Was mache ich denn, wenn es nicht klappt? Ja, also genau. Was mache ich dann? Also so, wo geht's dann für mich im Leben hin? Soll ich dann Englischlehrer werden in meinem Heimatort und dann hoffen, dass sich niemand daran stört, wenn ich in einem Paillettensakko zur Schule gehe? Also so, ich habe so das Gefühl gehabt, ich hatte nicht die Perspektive, dass wenn es nicht klappt mit dem Berühmtsein, dann habe ich ja noch ganz viele andere Optionen und ich falle ja weich. Also ich wusste, ich falle nicht weich. Also so, wenn ich falle, dann falle ich hart und ich wusste nicht, dass es dann auch für jemanden wie mich irgendwie ein Happy End geben kann. Ein Happy End hätte es nur gegeben, wenn ich eben meine Träume verwirkliche und das war für mich die einzige Möglichkeit, ich selbst zu sein, also hatte ich keine Alternative, also war es gar nicht möglich, den extra Meter nicht zu gehen. Du musstest ihn gehen, weil du wusstest, sonst hast du kein schönes Leben. Und ich glaube, wenn du viele sagen ja immer, wenn du davon träumst, so eine Karriere zu haben oder diese Art von Beruf zu machen, du dir aber auch vorstellen könntest, was anderes zu machen, mach was anderes. Mach was anderes, weil das andere ist zu kompliziert, zu hart, ist es nicht wert. Wenn du aber das Gefühl hast, du hast nur diesen einen Traum und alles andere ist keine Option, dann kannst du gar nicht anders, als dich festzubeißen und jeden Tag den extra Meter zu gehen. Und die Leute denken, irgendwann muss man den nicht mehr gehen. Die denken, dass man irgendwann aufhört, an diese extra Meile zu gehen, wenn du es geschafft hast und dich dann darauf ausruhen kannst. Sobald du dann irgendwie den Schalter umgelegt hast und die ersten Erfolge feierst, denken die Leute, ah, jetzt kannst du dich ja entspannen, jetzt musst du nicht mehr den extra Meter gehen. Mhm. Aber das ist nicht so. Wenn du dir selber beibringst und dich darauf konditionierst, immer diesen extra Meter zu gehen, dann wird das A von dir erwartet. Also Menschen gewöhnen sich dann auch an die beste Version von dir selbst und erwarten die dann auch. Und B, du kannst nicht anders. Und das ist ja auch der Grund, warum ganz viele andere Profifußballspieler einfach nur Fußball spielen und ihr Ding machen und warum es dann Profifußballspieler gibt, die zum Beispiel nebenbei ihre Fühler ausstrecken, andere Dinge machen, einen Podcast machen. Das ist die Extrameile, die du nie aufhörst zu gehen, weil du dir das antrainiert hast und du gar nicht anders kannst.
Ja, man muss dann sagen, dass du natürlich im weiteren Verlauf dann mega erfolgreich geworden bist. Es gab dann den Durchbruch, es gab den Respekt, die Erfolge. Hast viele Bücher geschrieben. Lass uns über dein letztes einmal kurz sprechen, weil es auch so ein Thema ist, das unglaublich aktuell ist. Du hast es ja auch gerade schon mal angesprochen. Wann ist ein Mann, das sich mit dem Thema Männlichkeit beschäftigt und wie sich Männlichkeit auch verändert hat? Sag doch mal, welche Antworten hast du im Buch gefunden?
Ja, das ist total krass, ne? Weil also mein Buch, das kommt Ende September raus und ich hab die Idee gehabt, nachdem ich bei der Sesamstraße mitgespielt habe. Also ich hatte so eine Folge der Sesamstraße und habe da quasi mich selbst gespielt. Und es gab so viele Menschen, die sich daran gestört haben, dass da ein Mann in einer Kindersendung auftritt, der lange Haare hat und geschminkt ist und die Farbe rosa trägt. Ich habe wohlgemerkt einen Anzug getragen. Also ich bin da jetzt nicht in einem Kleid aufgetreten, auch wenn das wahrscheinlich halb so wild gewesen wäre. Aber trotzdem, ich hatte einfach einen rosa Anzug an. Und daran haben sich so viele Leute dran gestört und gesagt, es wäre irgendwie unmännlich und bla bla bla. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und dachte mir, es ist so krass, wie die Leute glauben, dass die Form von Männlichkeit, die heute als normal gesehen wird, als wäre das biologisch schon immer so gewesen und historisch schon immer so gewesen. Allein die Farbe rosa zum Beispiel. Beispiel. Die Farbe Rosa galt ganz, ganz lange als Männerfarbe. Es war eine Abschwächung von Rot. Es wurde mit irgendwie Krieg und Macht in Verbindung gebracht. Hellblau galt eher als Mädchenfarbe. Und es hat sich im Dritten Reich verändert, dass quasi man Homosexuellen im KZ hat man den rosa Winkel gegeben. Und das war ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass Rosa irgendwann als unmännliche Farbe wahrgenommen wurde. Und aus unmännlich wurde dann irgendwann Mädchenfarbe. Und heute, wenn man irgendwie bei einer Gender-Reveal-Party ist, weiß man, blau steht für Jungs, rosa steht für Mädchen. Aber vor 100 Jahren wäre das anders gewesen. Und ich glaube, das hat mich dann so motiviert, dieses Buch zu schreiben, weil ich den Leuten auch manchmal zeigen will, wie klein dadurch der Käfig ist, in dem sie sich selbst und vor allem ihre Söhne, Männer, Väter reinstecken und B, dass das historisch gesehen schon immer flexibel war, sich immer verändert hat und auch wenn es für die Leute heute eine bittere Erkenntnis ist, auch heute wird der Begriff Männlichkeit sich verändern und das, was wir heute als super mega männlich empfinden, ist in 10 Jahren vielleicht komplett outdated und die Leute empfinden das anders. So, weißt du, dieser Begriff hat sich von der Antike bis heute so oft neu definiert. Es gibt bestimmte Parameter, die immer gleich bleiben, zum Beispiel Körper. Also wenn du dir so, wenn du in ein Museum gehst und dir so antike Statuen anguckst, der Frauenkörper sieht schon anders aus, als man heute die Frauen in der Werbung sehen würde. Also so die, wie Körper inszeniert wurden, wie sie gebaut wurden, wie quasi Brüste ausgesehen haben, wie Hüften ausgesehen haben, wie Bäuche ausgesehen haben. Das ist schon anders als heute. Männerkörper sahen in der Antike genauso aus. Und das fand ich irgendwie ein interessantes Phänomen, dass man sieht, okay, Männlichkeit musste immer mit Leistung, Disziplin und auch selbst, ich weiß nicht, wie man das nennt, Selbstgeißelung zu tun haben. Man musste sich immer irgendwie was, man musste immer verzichten, man musste immer dadurch beeindrucken, dass man Disziplin hat. Und das ist so ein roter Faden, der sich historisch gesehen gehalten hat. Aber alles, was zum Beispiel heute als vermeintlich unmännlich gesehen wird, lange Haare, Make-up, hohe Schuhe, sind alles Sachen, die früher ganz klar für Männer erfunden wurden. Und deshalb fand ich es ganz interessant, mich damit zu beschäftigen, weil ich halt das Gefühl hatte, als schwuler Mann lernt man relativ schnell, ich kann nicht der ideale Mann sein, weil die Gesellschaft sieht den idealen Mann immer noch als heterosexuell. Und dadurch, dass ich schwul bin, kann ich gar nicht der ideale Mann sein. Und als ich das mal verstanden habe, habe ich aber auch gemerkt, da steckt ganz schön viel Freiheit drin, weil ich dadurch alles andere sein kann. Und schwule Männer lernen relativ schnell, sie können, also sie, ihr Status als Mann wird ihnen nicht entzogen, nur weil sie, keine Ahnung, Make-up tragen oder Musik hören, die irgendwie als unmännlich gesehen wird oder Berufe wählen, die vielleicht gesellschaftlich eher als stereotypisch unmännlich gesehen werden. Heterosexuelle Männer, die leben oft in so einer kleinen, selbstgebauten Welt und ihr Status als Mann wird ihnen sofort entzogen, wenn sie davon abweichen. So, du trägst andere Klamotten, machen sich deine Jungs sofort drüber lustig. Du hast irgendwie einen Ohrwurm von einem Sabrina Carpenter Song. Gibt so viele Leute, die sich dann darüber lustig machen. Und dadurch begibst du dich selber in so einen kleinen Käfig, obwohl du eigentlich die ganze Welt zur Verfügung hättest, wenn du mutig genug wärst zu sagen, so, hey, ich finde das aber super und ich stehe dazu.
Ja, voll. Ist, die Frage ist, warum ist es nach wie vor so? Ich meine, ich lebe auch in so einer Bubble, wo in einer sehr männlichen Bubble würde ich die Fußballwelt mal beschreiben, wo man auch nach wie vor ja nicht leider nicht an dem Punkt ist, dass die Spieler sich vielleicht mal öffnen, wenn sie denn schwul sind oder dass die Leute halt offen und ehrlich damit umgehen, dass sie anders sind. Ich glaube einfach, weil sie so große Angst nach wie vor haben von den Konsequenzen, wenn ich daran denke, dass Fabian Rehse, der Fußballspieler, sich letztens mal die Nägel lackiert hat und daran denke, was das für ein Aufschrei besorgt hat und wie die Menschen darauf reagiert haben, dann merke ich mir, oder dann denke ich mir sofort, okay, wir sind einfach noch nicht ready. Ne? Wir sind nicht ready in dieser Welt. Und die Frage ist, warum sind wir nicht ready? Und das finde ich paradox. Auf der anderen Seite sind wir ja in einer Fußballkabine so divers, weil wir haben unterschiedliche Hautfarben, wir haben unterschiedliche Kulturen. Wir nehmen Rücksicht auf alles. Wir haben so viel Respekt voreinander und wollen diese heilige Kabine schützen, dass ich es nicht zusammenkriege, wie das auf der einen Seite sein kann, aber auf der anderen Seite wir nicht ready sind, das dann eben auch akzeptiert wird, wenn jemand schwul wäre oder wenn jemand halt eben Bock hat, sich die Fingernägel zu lackieren. Ich kriege diese beiden Sachen gar nicht zusammen. Und deswegen mal die Frage vielleicht auch an dich, wieso ist es so?
weil die Gesellschaft gar nicht will, dass ihr ready seid. Die Fußballspieler sind nie das Problem. Ich kenne so viele Fußballspieler, die nie ein Problem damit hätten, wenn einer ihrer Mitspielenden schwul wäre. Also 100%, so, ich kenne so viele davon, die sagen, hey, das juckt mich echt gar nicht. Also es ist mir wirklich ganz egal und es würde mich gar nicht stören. Ich kenne so viele Spieler, die das immer wieder sagen und ich glaube denen das auch. Also ich glaube denen das auch, weil warum sollte es dich jucken, weißt du?
Eben.
Ja. Aber da gibt's ja noch ein ganzes anderes Stadion an Menschen, die ja dem vielleicht was auszusetzen hätten. Und man sagt ja immer, aber die Welt ist noch nicht ready. Und das finde ich so interessant, weil wann sollen wir denn ready sein? Alle Diskussionen, die wir heute gesellschaftlich führen, die haben wir ja schon immer geführt. Also das ist ja nichts Neues. Dass sich ein Fußballspieler die Fingernägel lackiert, hatten wir vor 20 Jahren auch schon. Hat David Beckham auch gemacht. Und damals hat man einen Begriff erfunden, Metrosexualität. Musst du dir mal vorstellen, man musste einen Begriff erfinden, der beschreibt, wenn Männer sich mit Beauty beschäftigen, weil man sie nicht als heterosexuell einordnen konnte, aber sie auch nicht homosexuell waren, weil sie ja trotzdem mit Frauen zusammen waren. Also musste man einen Begriff dafür erfinden. Wir führen diese Diskussion heute. Wir haben sie vor 20 Jahren geführt. Wir haben sie auch vor 30 Jahren geführt, als Kurt Cobain sich die Fingernägel lackiert hat und der größte Rockstar der Welt Kleider getragen hat. Und heute, wenn irgendein Typ ein Kleid trägt, ist es immer noch ein Riesenskandal. Also man merkt so, wir sind noch nicht ready. Ja, aber also wir führen diese Unterhaltung jedes Jahrzehnt und jedes Mal vertagen wir sie dann und sagen, wir sind aber noch nicht so weit. Komm, in 10 Jahren nochmal, da reden wir nochmal drüber. Und man merkt so, die Gesellschaft ist ready, die Fußballspieler sind auch ready, aber halt das ganze Umfeld ist halt noch nicht sensibilisiert dafür. Und ich denke mir so oft, ich verstehe auch schwule Spieler, die sich nicht outen, bis zu einem bestimmten Grad, weil natürlich, sobald du dich outest als aktiver Fußballspieler, hast du das Gefühl, es geht einfach nur noch um deine Sexualität. Du wirst überall der schwule Fußballspieler sein. Es wird immer ein Stadion geben, das dich ausbuht. Du wirst in ein Stadion gehen. Es wird immer Menschen geben, Fankurven geben, die jeden Fehler an dir suchen und das natürlich als Fehler wahrnehmen, dich ausbuhen. Es geht um viel Geld, das auf dem Teller ist, das flöten gehen kann. Ich kann alles verstehen, dass das eine Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, boah, das Potenzial, was da drin steckt, zu was für einer unsterblichen Ikone du dich machst, wenn du mutig genug bist, der Erste zu sein, der es selber macht. Das kriegt man ja nur einmal. Und dann denke ich mir so, nicht jeder Profifußballspieler wird so eine lange Karriere haben wie Cristiano Ronaldo oder David Beckham. Also es gibt auch ganz, ganz viele, die nach ihrer Spielerkarriere in der Versenkung verschwinden werden. Und dann denke ich mir so, okay, wenn du eh weißt, du wirst nie die Nummer 1 sein, dann sei doch die Nummer, also wenn du nie Nummer 1 auf dem Spielfeld sein wirst, dann sei doch die Nummer 1 in ganz, ganz vielen anderen gesellschaftlichen Themen. Und ich denke mir dann so, wenn man sich zum Beispiel anguckt, auch jetzt hier die WM, das letzte Spiel Spanien gegen Argentinien, wie Argentinier, wie aggressiv die dann irgendwie reagiert haben. Und ich denke mir dann so, boah, Fußballspieler sind die Helden für so viele kleine Jungs. Und ihr habt so viel Vorbildfunktion, habt so viel Macht und so viel Einfluss und so viele Ressourcen, gesellschaftliche Dinge zu verändern. Und ich denke mir dann, wenn ihr anderen kleinen Jungs vorlebt, so geht man damit um, wenn man verliert. So geht man mit Menschen um, die irgendwie heute gewonnen haben. Dann bringt man denen ja bei, dass das Verhalten in Ordnung ist. Und wenn man zum Beispiel sich als Fußballspieler solidarisch zeigt mit Menschen, die gesellschaftlich benachteiligt sind, die marginalisiert sind, dann hat man so viel Möglichkeit, Menschen was Positives mitzugeben. Und wenn man schon nicht die Kraft hat, irgendwie sich zu outen als Profifußballspieler, dann fände ich es wenigstens schön, wenn es möglichst viele Allies gäbe, also aktive Fußballspieler, die sich solidarisch mit der Community zeigen, weil da steckt auch sehr viel Wertvolles drin.
Ja, da steckt absolut viel Wertvolles drin und ich glaube, ich komme wieder zurück zu dem Punkt, leider Gottes, dass es die Angst vor den Konsequenzen sind, warum sich so wenig aktive Spieler wahrscheinlich outen oder so proaktiv dafür einsetzen, weil ich meine, du bist ein unfassbar mutiger Mann. Es gehört so viel Mut, so viel Resilienz dazu, weil gleichzeitig, wir haben als Fußballbubble eine unglaubliche Macht, aber auf der anderen Seite, wenn man sie jetzt negativ drehen möchte, ist da auch natürlich eine unglaubliche Macht, die auf einen einwirken kann, wenn sie eben einen zerstören möchte, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? Also diese ganzen Leute, diese Wucht, die auch auf einen zukommen kann, und ich lass uns gerne jetzt drüber sprechen, weil das kennst du, das kenne ich. Wenn man mal eine falsche Aussage trifft, wenn man mal ein Spiel in den Sand setzt, wenn man halt mal aneckt quasi, dann kriegst du halt auch die Wucht von dieser Fußballbubble zu spüren, von Social Media zu spüren, vom Internet und von dieser Anonymität zu spüren, die eben missbraucht wird im Internet. Und da halt zu sagen, okay, ich bin jetzt so gefestigt in meiner Persönlichkeit, ich habe so klar meine Identität gefunden, dass mir das alles egal ist, ich weiß, ich mache das hier für einen größeren Zweck, da gehört natürlich unglaublich viel zu, ne? Und ja, ich glaube, dass das nach wie vor auch so einer der Hauptgründe ist, warum die Leute dann sagen, okay, ich bin noch nicht bereit dafür, sozusagen diesen Schritt zu gehen, weil ich halt auch Angst habe vielleicht, dass ich mich dadurch selbst wieder verliere, wenn die Kritik so übermäßig groß so ist. Ne? Lass uns.
Verstehe ich, kann ich voll nachvollziehen. Also ist ja auch, ich mache ja auch nicht den Individuen den Vorwurf und sage so, ey, du solltest dich wirklich outen und das Wohl der Welt im Auge behalten und dafür deinen eigenen Traum aufs Spiel setzen. Kann ich alles nachvollziehen. Ich denke mir nur manchmal so, weil du sagst, man hat Angst, sich selbst zu verlieren. Hast du dich selber gefunden, wenn du immer vorgeben musst, jemand anders zu sein? Weißt du, wie schwierig das ist, wenn man verstecken muss, wer man ist? Und es geht nicht darum, dass ein geouteter Fußballspieler mit Regenbogenflagge so im Stadion stehen muss und quasi so Heated Rivalry-mäßig auf dem Spielfeld mit seinem Partner rumknutschen. Darum geht's ja gar nicht. Es geht nur darum, weißt du, wie viel Druck es ist, wenn du immer vorgeben musst, jemand zu sein, der du nicht bist. Wenn du immer allen Fragen ausweichen musst, wenn du immer verstecken musst, okay, ich habe aber einen Partner, und alle Spielerfrauen kommen ins Stadion und sitzen da total selbstverständlich, aber dein Partner muss vorgeben, dein, keine Ahnung, Fotograf zu sein oder dein Barbier zu sein, I don't know. Und also deswegen meine ich damit so, ich verstehe das, dass es schwierig ist, sich zu outen. Ich habe dafür wirklich viel Respekt und Verständnis, dass es einfach eine komplizierte Situation ist. Aber auf der anderen Seite, für mich wäre die Alternative halt untragbar. Also wenn ich mir vorstellen müsste, ich bin verheiratet, ich hab einen Ehemann, wenn ich mir vorstellen muss, wenn ich mal auch nur einen Tag lang so tun muss, als wäre das nicht mein Mann, weil wir zum Beispiel an einem Flughafen sind, in einem Land, in dem es ein bisschen strenger ist, oder weil wir, weiß ich nicht, in der Gegend sind, die vielleicht gleichgeschlechtlichen Paaren eher eine Bedrohung, für gleichgeschlechtliche Paare eher eine Bedrohung darstellen, und ich dann aufhören muss, seine Hand zu halten, damit die Leute nicht irgendwie provoziert werden. Das ist diese 5 Minuten, in denen ich quasi nicht ich selbst sein kann, fühlen sich für mich an, als würde ich vergiftet sein. Die ziehen mich so runter, alles, was meine Persönlichkeit ausmacht, die Stärke, das Selbstbewusstsein, das wird durch diese 5 Minuten so torpediert. Und wenn ich mir vorstellen muss, das über Jahre lang zu machen, das ist so ein Druck und so ein Gift. Ja, ich könnte es nicht. Also ich könnte es nicht. Ich habe Verständnis, dass es schwierig ist für die Spieler. Also absolut, und ich hoffe einfach nur, dass irgendwann einer mutig genug ist, damit halt ein Umdenken stattfindet, weil ich glaube wirklich, dass die Spieler nie das Problem sind. Ich glaube immer, dass das Umfeld das Problem ist, aber das Umfeld wird sich halt nur verändern, wenn die Spieler, die Stars für das Umfeld sind, wenn die den Ton angeben. Also so, wenn die Spieler sind die Identifikationsfiguren, und wenn die sich ihrer Macht bewusst werden und diesen Einfluss nutzen, dann verändert sich das Umfeld. Wenn man darauf wartet, dass das Publikum sich verändert, und dann der Star quasi den Ton angibt, so funktioniert das nicht.
Nee, das glaube ich auch. Und ich habe das hier auch schon mal gesagt, und ich muss tatsächlich sagen, die Diskussion gibt es in Kabinen auch. Es ist nicht so, dass die gar nicht stattfindet. Und die ist null negativ behaftet, ne? Und das kann ich auch ganz klar so sagen. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn ein Junge so, pass auf, morgens in die Kabine kommt und sagt, so, schreibt in die Gruppe rein, pass auf, 10.30 Uhr Meeting, ich habe euch was zu sagen. Und er sagt dann einfach ganz offen und ehrlich, Jungs, ich habe keine Lust mehr, mich zu verstecken, ich kann das nicht, das raubt mir so viel Kraft, genau das, was du gerade erzählt hast. Ich kann nicht der sein, der ich gerne sein möchte. Ich bin schwul. So einfach so, wenn er das so raushauen würde, weißt du, was passieren würde? Es wird gar nichts passieren. So, es wird gar nichts passieren. Und wir wären dann auch, und da bin ich mir ganz sicher, deswegen stimme ich dir da auch so zu, wir wären dann, um in dem Bild zu bleiben, das du vorhin aufgemacht hast, wir wären die Freundin von dir, die ihn so richtig beschützen würden, wenn er eben angegriffen würde. Und wenn das halt in mehreren Kabinen passiert, dann könnte, glaube ich, genau der Effekt eintreten, den du eben sagst, dass wir dann mit der Power, die wir haben, halt unser Umfeld quasi beeinflussen können. Und da, ja, das ist so eine tolle Vorstellung, kriegt man fast Gänsehaut dafür, dass man da hinkommt, so, ne? Und zeitgleich ist es eben ja so traurig, dass man eher halt dann mit diesen negativen Konsequenzen die ganze Zeit konfrontiert wird, beziehungsweise nur in diesen Worst-Case-Szenarien denkt, so, ne? Lass uns da vielleicht auch nochmal reingehen, weil das gehört ja in deinem Job, das gehört in meinem Job ja auch zur Wahrheit dazu. Es ist nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist schön, das, was wir machen, und wir kriegen Respekt und Applaus dafür. Es gibt oft auch negative Seiten, es gibt negative Kommentare, es gibt Hass, den kennst du auch. Was macht das mit dir?
Also, ich muss sagen, ich habe schon öfter irgendwie Shitstorms und Leute, die auf Social Media wirklich, wirklich krass unter die Gürtellinie gehen. Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch einfach the story of my life. Also ob ich jetzt in meiner Heimatstadt auf dem Schulhof sowas gehört habe oder jetzt auf Instagram sowas lese, das war einfach schon immer ein Faktor in meinem Leben. Der hat halt immer dazugehört. Ich kenne das nicht, keine Reaktionen bei Menschen auszulösen. Und also bis zu einem bestimmten Grad ist das auch einfach Background-Noise, der in meinem Kopf rumschwirrt und den ich aber jetzt versuche, nicht zu viel Beachtung zu schenken. Klar gibt's auch Tage, in denen das Überhand nimmt, vor allem an Tagen, in denen man vielleicht nicht so selbstbewusst ist und irgendwie ein bisschen dünnhäutiger ist, dann liest man sich das durch und denkt sich so, boah, das ist schon echt krass und das macht total viel mit einem. Aber ich glaube, es ist tagesformabhängig, wie man damit umgeht. Und was mir hilft, ist, das nicht zu verstecken. Also es ist peinlich, okay, wenn du sowas siehst, wenn du irgendwie, du postest ein Bild und dann stehen da irgendwie 100 Kommentare, die irgendwie dich total runtermachen, dann ist es natürlich peinlich, weil wir darauf konditioniert sind, ja gefeiert werden zu wollen. Und man schämt sich dann erstmal, dass man denkt, boah, echt, löse ich so viele negative Kommentare aus. Und dann auf der anderen Seite merkt man aber auch, okay, viele von den Kommentaren sind ja einfach nur aggressiv und böse, weil du die Person bist, die du bist, also weil du halt ein schwuler Mann bist. Und mir hilft das total, darüber zu reden und das auch zu thematisieren, das auch zum Content zu machen und zum Beispiel manchmal Kommentare rauszupicken und zu erklären, was daran falsch ist und warum das nicht in Ordnung ist, sowas zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, so, du, am Ende des Tages, ich bin ein super privilegierter Mensch, ich habe mir das erarbeitet, ich muss nicht mehr U-Bahn fahren, ich muss nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel fahren, ich kann mich abgrenzen, ich bin nicht viel auf der Straße, aber die ganzen Leute, die auf meiner Seite sind, weil sie ein bisschen was von dem Selbstbewusstsein haben wollen, weil sie zum Beispiel noch nicht genau wissen, wohin bei ihnen die Reise ist, wenn die dann einfach diese Kommentare sehen, dann denken die, boah, dann passiert das bei mir auch, wenn ich selbst bin. Und das finde ich total krass, dass dann halt Leute eingeschüchtert werden, sie selbst zu sein, weil ihnen das Bild suggeriert wird, wenn ich selbst bin, dann kriege ich auch lauter solche Kommentare. Und deswegen will ich ihnen halt eher vorleben, hey, egal wie viel du im Leben hast, manche Dinge hören nie auf, manche Diskussionen hören nie auf und ich zahle genauso den Preis dafür, ich selbst zu sein, wie die Jungs auf dem Schulhof, die mutig genug sind, sie selbst zu sein. Also egal auf welchem Level du bist, das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Und ich glaube, sich zu verstecken und aufhören war für mich als Teenager schon keine Option. Und jetzt als erwachsener Mann, wo ich ja eigentlich genau das Leben führe, das ich immer führen wollte, ist es erst recht keine Option.
Ja, das finde ich stark. Ich hatte damit ein bisschen mehr wahrscheinlich dann zu kämpfen.
Weil es für dich halt relativ neu war wahrscheinlich.
Ja, es war wahrscheinlich hast du recht. Ich habe gerade auch drüber nachgedacht, warum. Du wurdest natürlich irgendwo wünscht man keinem, aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich darauf vorbereitet, weil du halt immer schon mit negativen Kommentaren im Prinzip zu kämpfen hattest. Bei mir war es dann halt wirklich so, okay, auf einmal gab es eine Erwartungshaltung an mich und als ich die nicht erfüllt habe, dann hat es halt negative Kommentare geregnet und ich war schon am Anfang ich würde es fast wie eine Machtlosigkeit beschreiben, weil du kannst da ja auch nichts gegen tun, wenn einmal diese Dynamik reinkommt und Leute springen auf den Zug auf. Wir haben ja da vorhin auch schon darüber gesprochen, über diesen Social Pressure, ne? Wenn man dann einmal da einmal mitgefangen ist, dann macht man halt mit, auch wenn man vielleicht sogar eine andere Meinung vertritt. Und da hatte ich schon echt Probleme mit und das war damals wie so eine Ohnmacht. Ich habe auch gelernt, diese Sachen nicht so richtig an mich ranzulassen und zu versuchen, für mich selbst das einzuordnen, wie gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt das jetzt gerade ist. Aber ich habe schon gemerkt und merke das auch immer noch, dass mir das teilweise sehr nahe geht, wenn es Überhand nimmt. Du hast gerade gesagt,
finde ich aber auch schön, ja, dass du es sagst, weil ich sehe mal Interviews von Menschen, die in der Öffentlichkeit so tun, als würde ihnen das nichts ausmachen. Und wenn man ehrlich zu sich ist, wie du es gerade auch bist, dann ist es ja auch nicht, also ich finde, es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man zugibt, ach, wenn 100 Leute was total Böses unter meine Bilder schreiben, dann macht das was mit mir. Es ist ja auch einfach nur menschlich. Also es ist ja auch einfach normal, dass man sowas empfindet und dass es sich nicht so schön anfühlt.
Mhm. Ja, sehe ich hundertprozentig genauso, nur ja, es ist halt immer irgendwie trotzdem damit verbunden, dass man das Gefühl hat, man darf sich ja darüber nicht beschweren und man darf das nicht irgendwie als Schwäche zugeben, weil, und dann kommt ja immer dieses Argument, zumindest in der Fußballbubble, man ist ja so privilegiert und man darf ja in vollen Stadien spielen und man verdient ja so viel Geld, damit wird ja immer dann so alles abgewälzt und alles heruntergespielt und ja, das ist was, wo ich mich schon oft gefragt habe, wo soll das mal enden, so, weißt du? Und ich habe mich dann auch dafür entschieden, dass ich dann trotzdem dann halt anecke, ne? Wenn ich vor den beiden Lösungen stehe, dann oder vor den beiden Optionen stehe, dann entscheide ich mich halt fürs Anecken und entscheide ich mich trotzdem, meinen Weg weiterzugehen. Aber auch weil ich, genauso wie du wahrscheinlich, gefestigt bin in meiner Persönlichkeit, warst du trotzdem mal an dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache hier so viele coole Sachen und ich weiß, dass das wichtig ist. Ich habe eine Vorbildfunktion, ich habe eine Verantwortung auch für viele. Ich bin quasi das verlängerte Sprachrohr für viele Menschen da draußen. Warst du mal an einem Zeitpunkt, wo du gedacht hast, okay, aber unter den Umständen ist es mir das nicht mehr wert?
Also ich weiß nicht, ob ich an dem Punkt war, dass ich sage, es ist mir nicht mehr wert, weil es ist ja so mit meinem Leben verflochten. Also so, wenn ich mich für die queere Community einsetze, dann setze ich mich ja auch für mich selbst ein. Also es ist ja nicht so, als könnte ich mich davon lösen und sagen, okay, weißt du was, ich genieße jetzt einfach meine Privilegien, die ich mir erarbeitet habe und ich habe die Kraft nicht mehr dazu, weil am Ende des Tages, also mein Leben steht ja auch immer auf dem Spiel. Also so, wenn es irgendwie darum geht, okay, dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten, in anderen Ländern werden jetzt irgendwie Eheschließungen rückgängig gemacht. Natürlich muss ich dafür sorgen, dass es hier nicht passiert, weil ich ja auch davon betroffen bin. Also so, man ist immer, du kannst dich nicht komplett davon lösen, weil es ist ja deine Identität, ist ja immer auch mit, also steht ja auch immer mit auf dem Spiel. Ich habe so gemerkt, ich hatte mal einen Zeitpunkt, da hatte ich ein gesundheitliches Problem. Da hatte ich da war ich im Krankenhaus und ich hatte eine Gesichtshälftenlähmung. Kennst du das, wenn du so quasi wenn dein eigenes Gesicht quasi nicht funktioniert? Und zu der Zeit hatte ich auch, weil ich mich für was eingesetzt habe, einen riesen Skandal, so ein Skandal, wo auch der irgendwie in ganz Europa besprochen wurde. Und ich war jeden Abend in den 20 Uhr Nachrichten in allen möglichen Ländern und rechtsextreme Politiker haben die ganze Zeit mein Gesicht benutzt, um irgendwie Politik zu machen. Und es war in Ungarn, in Polen, in Spanien, in Italien, vor allem in Italien, weil ich bin ja Italiener, war das die ganze Woche in den 20 Uhr Nachrichten. Es war in allen möglichen Klatschmagazinen. Und weißt du, so mein Impuls ist immer zu sagen, boah, ich gehe jetzt dahin und verteidige mich. Und ich habe ja auch Angebote bekommen von italienischen Fernsehsendungen, ob ich da hingehen kann und mich dazu äußern möchte. Und ich konnte halt nicht, weil ich war halt im Krankenhaus und ich konnte nicht mal sprechen, weil mein Gesicht gelähmt war. Und deshalb konnte ich mich nicht verteidigen. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr, also ich konnte das auch nicht so thematisieren, weil ich auch extreme Angst hatte. Ich wusste auch einfach nicht, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich im Krankenhaus bin. Ich weiß nicht, ob mein Gesicht wieder funktioniert. Also das ist auch nichts, was man jetzt auf Social Media sofort teilt, weil man ja auch Angst davor hat, okay, also so, ist es jetzt ein Thema für einen Monat? Ist es jetzt ein Thema für 6 Monate? Bin ich jetzt, wie lange bin ich raus? Und zum Glück relativ schnell wieder gut geworden. Meine Ärzte haben da wirklich alles gegeben. Und da habe ich echt großes Glück gehabt. Aber ich lag halt in der Zeit im Krankenhaus und hab mir so gewünscht, dass sich jetzt jemand schützend vor mich stellt oder zumindest den Kampf für mich führt, so wie ich auch jeden Tag den Kampf für andere Menschen führe. Und das kam relativ wenig. Also ich habe dann schon auch gemerkt, wenn es hart auf hart kommt, hart auf hart kommt, werde ich schon so ein bisschen mir selbst überlassen. Und gerade weil man ja sagt, ja, okay, du bist ja der berühmte Mann im Fernsehen, deswegen fühlen sich jetzt nicht so viele Menschen dazu inspiriert, den Kampf mit dir zu kämpfen, sondern sind so, okay, du kannst deinen Kampf ja auch alleine führen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Balance, also ich brauche auch manchmal mehr Leichtigkeit in meinem Leben. Ich kann mich nicht immer nur mit solchen Themen beschäftigen, weil ich auch merke, wenn es hart auf hart kommt, stehe ich auch alleine da. Und das war zumindest die Erfahrung, die ich in dem Moment gemerkt habe. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich mich konsequent auch mehr nach Projekten sehne, die dann auch manchmal nicht einfach so um Gesellschaftsthemen gehen, sondern auch mehr Leichtigkeit in den Fokus rücken. Hab dann ein paar mehr Comedy-Formate angenommen, hab LOL gedreht, hab jetzt auch einen Podcast mit Paulina, der heißt Saus und Applaus. Da besprechen wir auch ernste Themen, aber auch viele leichte Themen. Und da habe ich schon auch gemerkt, so in solchen Momenten, dass ich mich auch nach Leichtigkeit sehne und mehr Balance im Leben brauche. Und ich glaube, am Ende ist Balance auch so ein bisschen der Schlüssel zu allem. Also so um die mentale Gesundheit irgendwie aufrechtzuerhalten, braucht man Balance. Immer nur der Beste sein, immer nur Fokus, immer nur Disziplin, macht dich am Ende auch schlechter. Also auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder so bei so Trainingssachen, aber zum Beispiel, ich merke, wenn es jetzt um Körperlichkeiten geht, mein Training ist immer am effektivsten, wenn ich merke, ich gehe es balanciert an. Also so, ich trainiere, aber ich schlafe auch viel und ich esse gut und dann merke ich, mein Training ist besser. Wenn ich merke, ich trainiere und verbiete mir alles, was Spaß macht, dann schlafe ich schlecht, weil ich Hunger habe und dann bin ich am nächsten Tag beim Training schlechter. Also ich merke, ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist, aber ich merke so, Balance macht alles besser.
Ich kann ich zu 1000% unterschreiben und das ist eigentlich schon so ein wunderbares Schlusswort, aber es passt auch nochmal gut rein in meine Abschlussfrage. Wir haben so viel gequatscht, ich habe hier noch gefühlt den halben Zell voll, aber wir treffen uns nochmal. Aber zum Abschluss, du hast es gerade schon gesagt, es gibt diesen Podcast von dir jetzt neuerdings mit Paulina, Saus und Applaus, der echt eine absolute Empfehlung ist und ich finde, da kommt so eine total tolle Version von dir zum Vorschein und das bringt das alles, finde ich, gerade so auf den Punkt, was wir besprochen haben, weil er manchmal halt eben tief ist, er ist manchmal emotional, er behandelt wichtige Themen, aber es kommt halt auch immer wieder genau das, was du gerade gesagt hast, diese Leichtigkeit mit rein. Also ihr sprecht dann auch mal über so ganz banale Themen, es ist so ein Potpourri von allen Themen und deswegen vielleicht mal so abschließend gefragt, würdest du gerade sagen, du bist eine Version von dir selbst, die komplett im Reinen mit sich ist?
Also, ich frage mich manchmal, ob man das überhaupt kann, ob man überhaupt komplett mit sich im Reinen sein kann. Ich glaube, ich versuche es jeden Tag, sagen wir es mal so, weil das ist ja auch so eine Sache mit dem Selbstbewusstsein. Also so, die Leute denken, du hast das und sobald du es hast, kannst du es nie wieder verlieren. Aber es ist ja tagesformabhängig. Also du kannst ja zu Hause super selbstbewusst sein und dann gehst du raus und merkst, oh Gott, die Welt sieht ganz anders aus und auf einmal ist dein Selbstbewusstsein wie weggeblasen und trotzdem versuchst du jeden Tag aufs Neue durch die Entscheidungen, die du triffst, das Leben zu formen, indem du nicht einfach nur Beifahrer bist, sondern selber im Fahrersitz sitzt. Und das versuche ich jeden Tag. Ich versuche jeden Tag, eine Version von mir zu sein, mit der ich im Reinen sein kann. An manchen Tagen gelingt es mir super einfach, super gut. An anderen Tagen ist es eine Herausforderung. Und manchmal gelingt es mir wahrscheinlich auch nicht. Und vielleicht ist es aber auch okay, wenn es mir an manchen Tagen nicht gelingt. Und solange die Tage überwiegen, an denen es mir gelingt, dann ist das Ziel ja erreicht, denke ich mal. Und die Tage, an denen es mir nicht gelingt, an denen versuche ich mir selber mit Selbstmitgefühl zu begegnen. Das ist ein Begriff, den mir mein Therapeut beigebracht hat, dass man halt auch Verständnis für sich hat, weil man hat ja auch Verständnis für andere Menschen, wenn es ihnen nicht gelingt, perfekt zu sein. Und diese Art von Verständnis sollte man auch für sich haben, weil ich schon immer noch sehr leistungsorientiert bin. Also ich bin immer noch so, wenn ich an einem Tag nichts gemacht habe, dann habe ich schon das Gefühl, ein Versager zu sein. Also ich habe schon das Gefühl, ich muss jeden Tag ein paar Dinge von meiner To-Do-Liste abhaken. Und wenn es jetzt nichts Berufliches oder Weltbewegendes ist, dann muss ich zumindest schaffen, dass mein Zuhause super ordentlich ist oder dass ich zumindest beim Sport war, gut gegessen habe, dass ich meine Mama angerufen habe, für meine Freunde da war. Also ich habe schon das Gefühl, wenn ich jetzt einfach mal einen Tag lang rumgegammelt habe und nur Filme geguckt habe, dann fühle ich mich nicht gut. Also dann habe ich schon das Gefühl, boah, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Und da versuche ich dann in solchen Momenten zu sagen, hey, ist auch in Ordnung, also so muss auch mal sein und da versuche ich besser drin zu sein. Und das ist auf jeden Fall was, woran ich arbeiten muss, dass ich mein Selbstwertgefühl nicht von meiner Leistung abhängig mache, sondern dass ich mir manchmal auch denke, man ist auch wertvoll, wenn man nichts gemacht hat, kann man trotzdem ein netter Mensch sein und trotzdem
unglaublich,
kann man trotzdem ein netter Zeitgenosse sein und selbst an den Tagen, an denen du vielleicht eher schwächelst.
Total schönes Schlusswort, das sollte man sich immer wieder sagen, bin ich komplett bei dir. Lieber Ricardo, das war unfassbar toll, danke, dass du da warst und diese Einblicke mit uns geteilt hast, das war echt großartig, dankeschön.
Ja, danke für die Einladung, ich habe es auch sehr genossen, es war total schön mit dir zu reden und können wir jederzeit wieder machen, auch ohne Mikrofon.
Ja, das machen wir. Hey Lieben, das war wirklich... wow, eine dieser Folgen, wo ich echt oft geschluckt habe und wo ich mir zeitgleich aber auch immer wieder gedacht habe, wow, was bist du für ein starker Mensch. Es war die ganze Zeit so ein Mix, der vom einem Extrem ins andere gekippt ist, weil ich finde, Ricardo hat so unfassbar viel erlebt und wir wissen alle aus der Psychologie, das ist kein Geheimnis, dass die Kindheit ja so unglaublich prägend ist und dass es auch echt gut hätte sein können, dass der Weg von Ricardo in eine ganz andere Richtung gekippt wäre, hätte er nicht diese Stärke in sich und hätte er nicht dieses Selbstverständnis und diese frühe Identitätsfindung hinter sich. Und von daher, ja, bin ich quasi stolz auf Ricardo, dass er diesen Weg gegangen ist und dass er sich all seine Träume eigentlich erfüllt hat und gerade ein Leben lebt, wovon er immer geträumt hat. Ich glaube, das wünschen wir ihm auch alle, weil er ist echt durch viele Täler gegangen in seiner Kindheit und es hätte ihn auch ganz, ganz anders prägen können. Ich meine, es hat ihn geprägt, es hat ihn verletzt, aber es hat ihn eben auch geformt und vielleicht zu dem Menschen gemacht, zu diesem starken, tollen und positiven Menschen, der er heute ist. Und von daher ziehe ich echt alle Hüte, ich ziehe echt alles, was ich habe, auch für dieses Gespräch und für die Offenheit, die er zugelassen hat. Und ich hoffe wirklich, dass er ganz vielen Menschen, die diesen Podcast hören, Mut macht. Denn er ist ein Mutmacher, er ist so ein positives und tolles Vorbild. Und ja, ich nehme echt ganz, ganz viel mit und danke euch. Danke auch Ricardo für all das, was er hier heute erzählt hat. Und ja, freut euch auf nächste Woche, denn da geht's genauso weiter. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche und bis bald. Macht's gut. Ihr hört den Podcast gerade und deswegen werdet ihr früher oder später natürlich auch darauf kommen, dass Ricardo und ich sehr viel über das Thema Liebe reden und wie wichtig es ist, geliebt zu werden, aber auch lieben zu dürfen. Und genau passend dazu möchte ich heute einen Podcast vorstellen, der so ein bisschen aus einem anderen Themenbereich kommt und der aber trotzdem genau passt. Und zwar geht es um den Beziehungspodcast von NDR 2. Die Paartherapie heißt der und dabei gibt es authentische Einblicke in Therapiesitzungen, die mit Themen wie Eifersucht, mit Seitensprüngen, mit mangelnder Intimität oder mit Konflikten in der Rolle als Eltern zusammenhängen. Gleichzeitig bekommt ihr aber auch Werkzeuge an die Hand, die ihr, solltet ihr denn vergeben sein, in eurer Beziehung praktisch anwenden könnt. Die neue Staffel des Podcasts mit Paartherapeut Erik Hegmann findet ihr jetzt in ARD Sounds.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Von ARD Gesund und Enjoy. Eine Produktion von Bose Park Productions für Julian Bruckmann und Robin Gosens im Auftrag des NDR. Sounddesign Jonas Hafke. Wie geht's erscheint jede Woche montags in ARD Sounds. Folgt unserem Podcast gerne und schaut auch mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal.